Ich möchte etwas machen für Kinderernährung, weil für mich die allerwichtigste Sache ist Gesundheit. Und das Wichtige in Gesundheit ist Ernährung. Und das Wichtige in unserer Ernährung ist einfach, gute Essgewohnheit zu entwickeln von Anfang an. Was ist mein Purpose im Leben? Ja, ich wusste, es war Kinderernährung, aber was mache ich daraus? Es ist viele, viele Arbeit. Es hat auch sehr, sehr viele schwere Momente. Ja, Nächte ohne Schlaf und würde es nicht abgeben für nichts in dieser Welt. Ob es ein Sinn ins Leben, ein Purpose, eine Mission oder es einfach etwas, das man richtig am Herz hat, es muss wichtig sein, weil es wird Energie kosten. Ja, noch mehr, wenn man eine Mutter ist.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu The Elephant Room, der Podcast, eurem Lieblingspodcast zu Themen aus dem weiblichen Leben.
Wir sind Isa und Nina, die beiden Gründerinnen von The Elephant Room, und es ist uns eine Herzensangelegenheit, euch mit Themen zu versorgen, über die wir Frauen dringend sprechen müssen.
In unserem heutigen Podcast möchten wir euch zu einem Thema mitnehmen, welches sicher allen Müttern da draußen schon einmal in den Kopf kam und vielleicht nicht so schnell wieder raus will. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Mompreneurship und stellen heute die wichtigsten Fragen und geben hilfreiche Antworten zum Thema Gründen als Mutter.
Wir schnüren wie immer für euch ein Päckchen mit Infos, Inspirationen, Denk- und Lösungsansätzen für euren individuellen Weg. Viel Spaß beim Zuhören.
Heute freuen wir uns ganz besonders, eine absolute Expertin zu unserem Thema Mompreneurship dabei zu haben. Wir haben heute Natascha Neumann aus Berlin zu Gast, Gründerin und Director der Erdbeer GmbH und uns allen besser bekannt durch die freche Freunde-Produkte.
Ja, die liebe Natascha steht wie keine andere Gründerin in der deutschen Startup-Szene für gesunde Snacks für Kinder, und wir alle kennen und lieben ihre freche Freunde-Produkte, und sie sind aus den deutschen Kinderwägen nicht mehr wegzudenken. Natascha, wie schön, dass du bei uns bist. Magst du dich einmal vorstellen?
Ja, hallo, ich freue mich auch, hier zu sein. Kann ich sehr gerne. Also ich bin, wie man es hört, nicht ursprünglicher Deutscher. Also ich komme ursprünglich aus Frankreich, aber in Deutschland seit 10 Jahren, also mittlerweile fast deutsch, würde ich sagen. Ich habe 3 Kinder, eine 9-Jährige und 2 5-Jährige, also Zwillinge. Ich bin glücklich verheiratet seit, muss ich jetzt schnell kalkulieren, seit 15 Jahren, wow. Also seit einer Weile, das zu mir.
Sehr schön. Vielen Dank für deine Vorstellung. Schön, dass du da bist. Wie ist denn, dürfen wir das fragen, dein Werdegang gewesen von dem, was du vorher warst, zu einer der bekanntesten und erfolgreichsten Mompreneurs in Deutschland? Magst du uns das einmal kurz umreißen und unseren Zuhörerinnen?
Ja, sehr gerne. So, ich habe gegründet vor 10 Jahren. Vorher habe ich für Konzerne gearbeitet. Ich habe meine Erfahrung gesammelt, hauptsächlich in Marketing, in Sales, in Category Management, also immer auf die kommerzielle Seite von Business, von FMGCs. Vorher habe ich studiert. Also ich habe lange Zeit eigentlich nicht gewusst, was ich wollte machen. Deswegen habe ich erstmal ein Bachelor gemacht und dann ein Master und dann noch ein zweiterer Master, weil ich habe eigentlich noch lange überlegt, was will ich in Leben machen. Und das war für mich klar, ich möchte in etwas zu tun mit Gesundheit. Deswegen habe ich gestartet in eine Healthcare-Firma, GSK heißt es. Und da sehr viele unterschiedliche Marken in unterschiedlichen Ländern. Also da habe ich mit den Firmen in Irland gelebt, in Mexiko gelebt, also ich, das nur in die Firma, aber ansonsten habe ich immer ein bisschen überall gelebt. Ich denke auch um die 12, 13 unterschiedliche Länder, und das dann war für mich für 10 Jahren oder 11 Jahren dieser Moment, wo ich habe gedacht, okay, was will ich machen mit meinem Leben? Ja, ich war eigentlich ziemlich zufrieden mindestens mit was ich habe jeden Tag gemacht, also was mein Job war. Ich hatte nette Kollegen, ich habe viel gelernt, alles war in diesem Sinn gut, aber ich habe das Ganze Sinn dahinter gefragt. Also was mache ich hier, was verändere ich in der Welt? Und das war immer für mich ein sehr wichtiger Werte oder ein sehr wichtiger Ziel für mich, etwas zu beeinflussen, etwas hinter mir zu lassen, eine richtige Wirkung auf diese Welt zu haben. Und deswegen habe ich eigentlich dann von einem Tag bis der andere gekündigt. Ja, mutig oder verrückt, weiß ich nicht. Ich habe eigentlich beide gehört. Die Hälfte von den Leuten haben mir gesagt, ich bin verrückt. Die andere Hälfte haben mir gesagt, ich bin sehr mutig. War mir sehr unklar. Ich habe es einfach diesen Schritt gemacht, weil es hat sich richtig angefühlt. Ich bin immer jemand, das hat mein Bauchgefühl gefolgt. Auch wenn in die Momente hatte ich keine konkrete Plan. Also was ist das? Ich wusste, ich wollte gründen, etwas kreieren, etwas mein machen, wo ich könnte auch komplette Entscheidungen treffen. Also das war für mich auch sehr, sehr wichtig, also diese Flexibilität zu haben. Aber was genau, war mir unklar. Und dann, was hat gefolgt, ist einfach ein langer, also ich habe ein Jahr gebraucht, um ein bisschen dieses Soul-Searching zu machen. Was will ich? Und wenn ich mein Leben in eine Richtung investiere, dann was ist das? Was lohnt sich zu machen? Was lohnt sich es zu verändern? Es sind so viele gute Sachen, das können auch gemacht sein. Was ist mein Kampf eigentlich? Und das habe ich definiert. Und wenn ich es beschreibe, es scheint eigentlich sehr einfach, aber das hat ein Jahr gebraucht, um dazu zu kommen, dass ich möchte... Ich möchte etwas zu machen für Kinderernährung, weil für mich die allerwichtigste Sache ist Gesundheit. Und das Wichtige in Gesundheit ist Ernährung. Und das Wichtige in unserer Ernährung ist einfach, gute Essgewohnheit zu entwickeln von Anfang an. Und das war für mich dann diese Reise, diese rauszufinden, was ist mein Purpose im Leben. Und dann die nächste Schritt war so sagen, okay, denn was heißt das? Ja, ich wusste, es war Kinderernährung, aber was mache ich daraus? Und viele Leute eigentlich wissen das nicht, aber meine allererste Sache war nicht die Produkte, meine allererste Sache war ein Ratgeber, ein Online-Ratgeber, weil ich wollte Eltern einfach helfen, also die Mutters, die Vaters empowern, so was heißt es eigentlich, gute Essgewohnheit zu fördern ihren Kindern. Und ja, das war eine sehr schöne Sache, mit sehr viel Info. Aber leider habe ich auch dann schnell gesehen, dass dadurch habe ich nicht die größte Wirkung, weil die Leute das online gehen und googeln gesundes Ernährung oder gut Essgewohnheit oder was immer. Die brauchen meine Unterstützung nicht. Also die sind schon gerettet sozusagen. Die sind schon auf dem richtigen Weg. Ja? Die machen sich Gedanken. Und deswegen habe ich gedacht, das muss ich anderes machen und dann gesehen, das Kampf richtig, das Problem sind die Läden, das sind die Supermärkte, die ganze Quatsch, das auf Regale sind, die ganze Produkte, Überzuckerprodukte, das Kinder ansprechen. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist, wo ich muss es eigentlich diese Mission anpacken und angehen.
Ja, super spannend. Ja, und wir freuen uns natürlich auch, dass es dann die Produkte geworden sind, die wir heute in den Regalen sehen.
Frage dazu, liebe Natascha, wie lange hast du die Ratgeber geschrieben, bis du diesen Turn gemacht hast?
Das war ein gutes halbes Jahr, würde ich sagen, also bis die ganzen Texte geschrieben waren, bis die ganze Website programmiert war. Es war auch da drin ein Forum und alles Mögliche. Also das war ein gutes halbes Jahr. Und ich habe es auch die Switch nicht direkt gemacht, also ich habe es so langsam gesehen, oh, das reicht irgendwie nicht und ich möchte, ist das richtig genug Wirkung, weil ich hatte ja, alles gestartet, um eine Wirkung zu haben und dann langsam angefangen, eigentlich mehr Gedanken zu machen, was sind die anderen Sachen. Ja, ich bin dann langsam weg von der Ratgeber und ich habe trotzdem der Ratgeber eine Zeit lang weiter online gelassen und erst ein paar Jahre später runtergemacht. Und ja, das war ein Prozess eigentlich. Und ich denke, also Gründen, ich denke, ist immer sowieso ein Prozess, wo erst die Idee, so was tatsächlich es wird, ist nicht, dass alles ist ein fixer Plan und es läuft wie geplant. Es ist sowieso ein Prozess. Und das war hochwahrscheinlich aber die größte Veränderung. Ja, das Mission für mich war immer klar, so was ich wollte damit bewegen und ändern. Und das ist, was ich auch heute immer noch sage. Und ich sage eigentlich, wie wir etwas erreichen, ist nicht wichtig, ja, oder kann eigentlich angepasst sein. Es ist wichtig zu definieren, was wollen wir, und dann das Was eigentlich kann ausprobiert und getestet und dann, ja, mal gucken.
Kann man das auch so ein bisschen als dein Lebensmotto definieren, oder was würdest du sagen? Hast du einen Slogan, den du mit uns teilen möchtest?
Oh, ich weiß nicht, ob das Lebensmotto Trial and Error ein gutes Lebensmotto ist. Das ist definitiv, wie ich arbeite. Als Lebensmotto, was für mich sehr, sehr wichtig ist, ist, mir selber verantwortlich zu machen, für was mir passiert. Also ich denke, als Lebensmotto, ja, das ist eigentlich nicht sexy verpackt, aber sich selber so verantwortlich zu machen für seinen, ja, sein Weg, seine was zu einer passiert, seine Gefühle, also alles, was das enthaltet. Ja, und unter diesem Motto geht's nicht, gibt's nicht. Also um vielleicht das sexier zu packen, wäre vielleicht passender.
Ja, sehr cool. Sehr, sehr cool. Vielen Dank dafür.
Ja, nimm uns doch mal so ein bisschen mit in deinen Alltag. Was machst du den ganzen Tag und wie hat Corona deinen Alltag ganz persönlich verändert?
Mein Alltag ist sehr schwer zu beschreiben, weil gibt's keine zwei Tage, dass die gleiche sind. Also ich mache etwas anderes jeden Tag. Das ist genau, was so spannend ist über meine Alltag. Ich bin jeden Tag überrascht, was passiert in dem Tag. Ich beschäftige mich eigentlich mit sehr vielen unterschiedlichen Themen. Also, und ich habe den Luxus gehabt über die Zeit, dass mittlerweile habe ich ein sehr, sehr starkes Team an meiner Seite. Das war nicht immer dem Fall. Also ganz am Anfang habe ich alles machen müssen und auch die Sachen, die mir nicht Spaß machen. Mittlerweile kann ich mich konzentrieren auf die Sachen, die mir Spaß machen. Ich verbringe sehr viele Zeit auf die Marke, weil ich liebe einfach Marke, Marketing, also was unsere Endverbraucher auch brauchen und was müssen wir machen, um diese Bedürfnisse zu erfüllen. Aber das mache ich auch sehr, sehr viel intern. Also was braucht ein Team? Wie kann ich das Team führen, motivieren? Was brauchen die hier intern? Was muss angepasst sein? Was sind die Sachen, die zusammenpassen in die Teamzusammenstellung? Das finde ich auch super spannend, weil das ist nicht schwarz-weiß. Also ich finde diese Herausforderungen von menschlicher Herausforderung super spannend, weil die sind nicht einfach zu lösen. Und ja, also ich beschäftige mich mit, ja, hauptsächlich Markensachen, hauptsächlich mit, also in diesem Sinn, Führung oder HR-Sachen, die Kultur hier so fördern, und ja, das sind große Themen, also jeden Tag ist etwas anderes. Ja. Sehr viele Meetings, und jetzt in die Corona-Zeit, um spezifisch auf die Corona-Zeit zu gehen, das heißt sehr viele Zeit vor das Computer, mit meinem Computer zu reden, wenn Leute an die andere Seite davon sind, also sehr viele Telecons. Und das war die große Veränderung für mich in dieser Corona-Zeit. Aber auch in positiver Sinn, weil ich hatte vorher den Glaubenssatz, dass ich muss physisch da sein und physisch mit Leuten sein, um die zu führen, um die zu motivieren. Und diesen Glaubenssatz habe ich nicht mehr. So, es ist möglich, alles von zu Hause. Und das habe ich gelernt in dieser Corona-Zeit. Und die andere Sache ist auch die Zeit mit der Familie. So ist, ich muss es auch sagen, am Anfang von der ersten Lockdown, also in März 2020, die ersten Wochen waren für mich schrecklich. Also ich habe gedacht, ich werde hier nicht gut rauskommen. Das ist einfach nicht machbar, nicht möglich. Und sobald ich habe eigentlich meine Sicht, meine Perspektive drauf gewechselt und gesagt, eigentlich ist das es ist nicht ein Problem, es ist eine Chance, meine Kinder mehr zu sehen, mehr zu verstehen, ja, mit Homeschooling zum Beispiel, mehr zu verstehen, wie arbeiten die, was machen die ganze Zeit, und seitdem ist es eigentlich, läuft super, also wir haben auch, wir sehen uns mehr, wir haben Spaß miteinander, wir essen drei Mahlzeiten und nicht mehr nur zwei zusammen jeden Tag, und also das hat sich ja auch geändert, und das, ja, das ist hauptsächlich wegen auch mein Mindset, also nicht nur die Situation.
Absolut, ja, das ist auch tatsächlich ein ganz großer Inner State of Mind, ne? Aber ich höre schon, oder wir hören ja schon raus, das Thema Purpose und Soul und Sinn und Wirkung von dem eigenen Schaffen ist ja bei dir auch ein sehr wichtiges Thema, was ja, glaube ich, auch ein sehr ja weiblicher Aspekt ist. Ne? Gerade wenn wir über Gründerinnen oder Mitgründerinnen sprechen, ist ja das Thema das Hinterfragen, das Nachhaltige ja auch doch schon etwas stärker geprägt als in der männlichen Startup-Welt. Natascha, ich habe eben so gespannt zugehört, als du über das Thema Sinnfrage und die Wirkung des eigenen Menschen, was möchte man hinterlassen? Das hat mich sehr, sehr berührt, auch was du gesagt hast. Und ich möchte dich dazu noch etwas fragen. Du hast ja gesagt, du hast mit Ratgebern angefangen und dann bist du halt dann doch zu den Produkten übergewechselt. Wieso denn eigentlich gerade gesunde Biosnacks für Kinder? Denn wenn ich das richtig verstanden habe, warst du ja noch keine Mutter, als du gegründet hast. Kannst du noch einmal erklären, warum gerade für Kinder und ja, was dich da umtrieben hat, gerade die Kleinen anzusprechen?
Für mich das Thema gesunde Ernährung startet eigentlich mit Kinder. Also ich habe, und das, diese Erfahrung habe ich nicht nur mit mir selber gemacht, aber ich habe es auch in die Marken, das ich habe betreut, in Konzerne auch gesehen. Erstmal für mich persönlich, ich habe nicht unbedingt ein gesunder Start ins Leben gehabt, in der Sinn von, meine Eltern haben mir viel zu viele Süßigkeit gegeben, viel zu viele ungesunde Produkte. Und das habe ich dann, also ich war nie dick, aber nicht so trotz, ich hatte schlechte Essgewohnheiten. Und das hat mir sehr, sehr viel Energie gekostet, ein gesundes Leben zu führen. Und das habe ich auch gesehen. Ich habe eine Diätdroge irgendwann auch betreut in Konzern und dadurch auch sehr, sehr viele Studien gelesen und gesehen, wie schwierig, also eigentlich Essgewohnheit zu ändern als Erwachsener, ist eine von den härtesten Sachen, die wir können machen. Weil diese ganze Essgewohnheit sind so geprägt im Kopf und die sind so verkoppelt auch an wer wir sind, was für Gefühle damit verbunden ist. Also das ist richtig so an der Kern von uns, dass das später zu ändern ist, ist ein Riesenkampf. Also daneben ist aufzuhören, zu rauchen oder solche Sachen noch Kinderspiel. Und deswegen habe ich gedacht, das muss eigentlich nicht sein, ja. Also viele Sachen können gemacht sein für Erwachsene. Die Erwachsene habe ich irgendwann in einer TED-Talk gesagt, ich habe die Hoffnung nicht mehr da für Erwachsene. Wir sind eigentlich schon hoffnungslos. Das glaube ich tatsächlich nicht. Also ich denke, wir haben noch ein bisschen Hoffnung. Aber das Wichtige ist, dass das ist einfach so einfach mit Kindern. Ich sage das nochmal, es ist nicht so einfach. Es ist schwer, aber es ist weniger schwer als bei Erwachsenen. Also bei Erwachsenen ist es richtig, sein ganzes Leben zu ändern, wenn wir unsere Essgewohnheit ändern. Bei Kindern ist es wie eine neue Sprache zu lernen. Man muss als Eltern schon Energie reinstecken, man muss konsequent bleiben, man muss sehr viele Sachen machen, aber es ist viel einfacher. Und das sind dann Sachen, dass die Kinder entwickeln für das Leben. Ja, so lernen, Gemüse zu lieben, das ist dann so sichern, dass die Wirren eine gesunde Zukunft so haben. Also das ist richtig sehr, sehr stark. Und deswegen für mich dieser Fokus auf Kinder, weil ich denke, durch Kinder, also eigentlich unsere Vision als Firma ist, dass wir eine gesündere Gesellschaft später haben. Ja, in unserer Vision haben wir nichts zu Kindern. So in unserer Mission haben wir gesagt, das schaffen wir, durch das wir schaffen, dass Kinder besser essen. Also und das ist um uns da zu fokussieren, weil es ist irgendwie einfacher.
Wow, super.
Ja, ein wahnsinnig toller Purpose, kann ich nur sagen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass mir erst durch das Mama-Werden gewisse Essgewohnheiten auch klar geworden sind. Vorher habe ich mich damit nicht so wahnsinnig viel auseinandergesetzt. Ich muss auch sagen, dass ich in meiner Kindheit viel zu viel Zucker zu mir genommen habe. Und jetzt hat man einfach viel, viel mehr Wissen und man will es auch einfach anders machen. Und man hat die Möglichkeit, es auch anders zu machen, eben durch eure Produkte beispielsweise. Wie kommst du denn auf neue Produktideen?
Das gute Sache ist, mittlerweile habe ich 3 Kinder. Als ich habe gestartet, hatte ich noch keine Kinder. Aber hatte ich der Vorteil, ich hatte schon 12 Neffen und Nichten, was auch sehr, sehr viel hilft.
Und die dürfen pitchen zwischendurch.
Genau. Und ja, und jetzt mit meinen Kindern, so ich sehe es. Ich sehe, was die gern essen würden, aber was ich eigentlich dem nicht gebe, weil gibt's keine gesunde Alternative am Markt. Also meine Kinder inspirieren mir ganz, ganz viel. Ich gucke auch, was in anderen Ländern passiert. Also es sind ein paar Länder, das ist einfach viel vorgeschritten sind als Deutschland, also da USA, Kanada, England auch. Diese haben diese ganze gesunde Kindersnacks-Thema viel früher als uns gestartet. Ja, und Inspiration auch von mir. Also was esse ich gern und was können wir eigentlich gern auch an unsere Kinder schon geben? Also es muss nicht die traditionelle Kinderprodukte. Ja, Kinder möchten eigentlich ab ein Jahr integriert sein in was wir essen. Also die finden es auch faszinierend und die wollen, was wir essen. Und warum sollen die eigentlich nur Babyprodukte oder Kinderprodukte? Also das gucke ich auch, was esse ich gern, was würde ich gern das auch geben an mein Kind. Also sehr viel Inspiration.
Super. Du hast gerade gesagt, du schaust dir auch natürlich in anderen Ländern Produkte an. Gibt es ein Land, was du als Vorreiter sehen würdest zum Thema gesunde Kindersnacks?
Jein. Ich sehe definitiv USA als ein Land, wo die haben versucht, gesunde Kindersnacks zu machen. Und ich sage bewusst versucht, weil die machen das aber schlecht. Ja, die haben Quetschies gemacht, viel vor Deutschland, aber trotzdem Geschmacksverstärker und Zucker und alles Mögliche ist dran gepackt. Also was ich gucke ist, ja, was machen die richtig, was ist da gut, also noch mehr in Format von Produkten. Aber was brauchen Kinder? Kinder brauchen keine Salz, keine Zucker, keine Farbstoff, all dieses ist Quatsch. Das ist ein Ding, das der USA sehr, sehr schlecht macht, aber in Innovation, in Art von Produkten machen die sehr gut.
Ja, ich denke auch, da geht die Schere ganz stark auseinander. Du hast halt auch in UK einfach unfassbar viele Menschen, die sich sehr, sehr, sehr schlecht ernähren. Also es gibt da ja auch diese ja mittlerweile etwas ältere Studie auch von Jamie Oliver, wo die Kinder alle, mit denen er das getestet hat, die ganzen Obst- und Gemüsesorten nicht einmal beim Namen nennen konnten, geschweige denn wussten, wie es schmeckt.
Ja.
Wo wirklich die Kinder gar nichts wussten, wo sie nicht wussten, wo Milch herkommt, wo Fleisch herkommt, dass ein Fischstäbchen aus einem Fisch besteht und so. Also dass Kinder wirklich über Essen auch gar nicht informiert waren, was ja super schade ist, weil Essen halt auch so cool ist und Kinder ja auch so gerne mitmachen wollen. Also wer Mama ist oder auch Vater, weiß ja, wie gerne Kinder mit in der Küche stehen und helfen und schnippeln, also auf ihre Art und Weise natürlich zum Essen beitragen. Und cool, dass du das dann so aufgegriffen hast.
Ja, und das ist mir auch wichtig zu sagen, also was wir machen mit unseren Produkten, das ist, um da im Supermarkt zu sein, weil im Supermarkt sehe ich es richtig, wie ich habe vorher gesagt, schrecklich, wie viele schlechte Produkte da sind. Aber das ist nicht genug, ja, das ist nicht genug. Und diese Inspiration in die Küche zu gehen, von frisch zu kochen, zu entdecken, von woher kommen Gemüse, also alle diese Sachen sind super wichtig. Und das ist auch, was wir schaffen, also für mich, was auch unsere Echtprodukte ist, also diese ganze Info, diese ganze Tools, wir machen das spielerisch mit Videos, mit Musik, mit Bastelsachen. Also das ist eigentlich unsere Echtprodukte, wo wir können tatsächlich auch die Eltern helfen, diese Liebe, ja, diese Liebe für Obst und Gemüse an ihren Kindern so geben. Und ne, ich finde es richtig passend auch die Name Freund in Freche Freunde, weil es ist eine Freundschaft, es ist eine Beziehung, dass man entwickelt so in sein Essen. Und das ist genau, was wir versuchen zu machen, eine positive Beziehung, eine gute Beziehung, eine gute Freundschaft mit Obst und Gemüse. Und hoffentlich ein bisschen weniger Freundschaft, du Süßkram.
Bevor wir gleich noch einmal zu unserem Thema, nämlich das Thema Mompreneurship, also Gründen als Mutter switchen, hätte ich eine Frage tatsächlich noch meinerseits. Vielleicht hat Nina ja auch gleich auch noch eine. Es ist einfach zu spannend, das Thema. Über das Thema Kitas und Schulernährung in Deutschland. Du beschäftigst dich ja sicherlich, klar, einmal als Mutter, aber natürlich auch als Gründerin genau dieses Unternehmens ja eben auch wahrscheinlich mit dem Thema, wie werden Kinder durch offizielle Stellen ernährt? Und kannst du da mal so einen Status quo aus deiner Perspektive senden? Denn das, was wir sehen, sind ja oft dann nur Einzelinstitutionen.
Ja, ich sehe, ist alles relativ, würde ich sagen. Ja, ich sehe sehr, sehr viel, das geht in die richtige Richtung. Sehr viel im Vergleich zu anderen Ländern, das auch schon richtig ist. Also das Gedanken geht rein in was sollen wir geben an die Kitas, was darf da dabei sein, was darf nicht. Also ja, wir sind schon weiter als andere Länder und wir sind schon auch besser geworden. Aber gibt's noch einen Weg zu gehen, ja? Und ich denke, das ist auch wichtig zu sagen. Also ist nicht alles schlecht, aber es ist noch viel zu tun. Aber das ist auch schwer, weil die arbeiten auch auf sehr, sehr enge Budget und gute Produkte, gute Qualität kostet einfach Geld. Ja, da muss man es sagen. Also allein Bioqualität oder bestimmte Art von Obst und Gemüse sind teurer. Und das ist auch etwas, das muss auch in Frage stellen. Also wie viel, was ist uns das wert auch? Ja, dass wir so wenig Geld eigentlich ausgeben oder ja, die Schulen ausgeben für eine Mahlzeit für Kinder, würde dieses Geld nicht besser benutzt sein in Ernährung als in anderen Sachen. Ja, das könnte eigentlich man sehr, sehr lang darüber diskutieren. Noch mehr mit das Thema gerade von der Digitalisierung von Schulen. Wo sollte eigentlich die Invest fließen? Wenn ihr mehr fragt, da ist noch viel Raum für Verbesserung. Aber es ist nicht alles schwarz.
Ja, also wie du schon sagst, ich glaube, darüber könnten wir einen eigenen Podcast machen, ja, weil wir würden auch noch so ein paar Fragen auf den Lippen brennen. Aber wir sind heute zum Thema Mompreneurship hier zusammen und ich würde ganz gerne mit dir in die Anfangsphase deiner Gründung zurückkehren. Kannst du uns deine goldenen Momente, aber vielleicht auch die ja fiesesten Stolpersteine in der Anfangsphase der Gründung nennen?
Also der Start von einer Firma ist einfach schwer. Ja, also ich habe sehr, sehr viele Hohen runter und diese Achterbahn und Momente, das waren richtig schön. Also wo ein Kunde hat gesagt, wir nehmen das Produkt, wir lieben es, wo das Feedback von Endverbraucher so positiv war. Also das sind für mich die Sachen, das mir richtig Energie gegeben hat am Anfang, zu sehen, okay, es wird verstanden, es wird gemocht, es gibt einen Bedarf dafür, es sind Eltern, das haben mir gesagt, hey, danke, dass es dir gibt und deine Produkt gibt. Und das ist, was mir richtig verstärkt hat, weil gibt's, ja, so, was waren die Stolpersteine, was waren diese runter in diese Achterbahn, so sehr, sehr viele schwere Momente, sehr viele Momente, wo ich mir selber in Frage gestellt habe ich die Energie dafür, weil es einfach so hart, nochmal ein Nein zu hören von jemandem, das geht nicht, das machen wir nicht, das listen wir nicht, und trotz dieser Neins weiter zu machen. Also es war richtig schwer. Also die Anfangsphase ist nicht einfach, aber ist auch magisch. Ja, ist auch, man ist dafür bereit, 120 Stunden die Woche reinzugeben, weil man es ist sein Baby. Also es ist ein bisschen, ist auch schön mit Mutters darüber so sprechen, weil ich mache oft für mich das parallel so Mutter zu sein. Es ist viele, viele Arbeit. Es hat auch sehr, sehr viele schwere Momente. Ja, Nächte ohne Schlaf und Momente, wo man sich selber in Frage stellt und alle diese Sachen, genau wie Mutter zu sein. Aber es hat auch seine Magie und seine wunderschöne, also wo man sagt, ich würde es nicht abgeben für nichts in dieser Welt. Und deswegen eigentlich für mich diese starke Parallel zwischen zu gründen und Mutter zu sein.
Kann ich gut verstehen. Wie war es denn in Sachen Kapitalbeschaffung? Wir haben nämlich, also wenn wir das fragen dürfen, wir haben bei unseren Recherchen herausgefunden, dass es ja auch vor allen Dingen für Female Founders sehr viel härter ist, an Kapital zu kommen, an Investment zu kommen, an Bankkredite als für männliche Startup-Gründer oder Unternehmensgründer. Und dass sich tatsächlich gerade Frauen, die gründen, häufiger bei den sogenannten FFF, also Friends, Family und Fools, ihr Geld beschaffen, vor allen Dingen, wenn es um Seed-Investment geht, als es eben Männer tun. Kannst du uns da, möchtest du uns da ein wenig erzählen, vielleicht auch sonst von anderen Female Founders, die du kennst? Und hat sich da vielleicht auch in den letzten 10 Jahren etwas getan, was ein Hoffnungsschimmer ist für die heutigen Gründerinnen?
Also ich denke, viel hat sich getan in den letzten Jahren. Mittlerweile sind sehr viele Fonds, die eigentlich sich fokussieren auf Female Founders. Und das war nicht da für 10 Jahren. Wir haben auch sind aus Statistics rausgekommen, dass Gründungs mit Frauen in den Gründungsteams sind erfolgreicher. Ich denke, das hat auch einen Boost gegeben für Female Founders. Also sehr, sehr viel hat sich gemacht. Und ich denke auch, dass ein bisschen die alte Generation, also damals die alte Generation, das hat sehr geglaubt, dass es muss ein Mann gründen, dass ein Mann mehr kann als eine Frau. Die sind mittlerweile nicht mehr da. Ja, sehr, sehr viel hat sich da bewegt. Für mich persönlich, wir haben ganz am Anfang gestartet mit unserem eigenen Geld, also unsere eigenen Savings da reingesteckt und danach Angel-Investoren an Bord geholt. Und diese Frage von, schaffst du das als Frau, war mir nie gestellt. Ich denke aber, dass oft Frauen vielleicht sich nicht zutrauen, ja, zutrauen an VC zu gehen oder an externe Investoren. Also vielleicht ein Selbstvertrauen-Probleme. Und aber die Szene und was für Geld da draußen ist für Frauengründungsteam, hat sich sehr, sehr viel getan. Und eigentlich ist das ist jetzt eigentlich ziemlich gut, noch mehr, also nicht in jedem Land, aber in Berlin und in Deutschland ist es eigentlich, würde ich sagen, ich merke keinen Unterschied, ein weiblicher Gründerin als ein Gründer zu sein.
Glücklicherweise.
Ja.
Ist das dein Eindruck, ja. Und wenn du deine Gründungsphase nochmal reflektierst, hättest du gegründet, wenn du bereits Mama gewesen wärst, wenn wir sowas fragen dürfen?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich denke schon, ja. Ich denke schon, hätte ich alles genau das Gleiche gemacht, weiß ich nicht, ja. Das kann ich einfach nicht sagen. Aber ich hätte es gemacht, ja, weil es war für mich einfach so wichtig. Also, das ist so meine, ja, wie gesagt, das ist mein Leben, ja. Es ist nicht nur mein Job. Und es ist wie fragen an jemanden, würdest du so eine harte Job machen? Wahrscheinlich nicht. Aber ich hätte mein Leben in diese Richtung gebraucht, weil es, ja, es ist das, die Richtung, das ich wollte. Und ja, also in diesem Sinn, ich hätte es gemacht. Ob ich es anderes gemacht hätte, ja, ist sehr, sehr schwer so beurteilen. Aber hätte ich es definitiv gemacht, weil es die Reise, das eigentlich für mich, ja, so ist ein bisschen das, die Reise, das für mich Sinn macht.
Glaubst du denn, dass die Vereinbarkeit zwischen Selbstständigkeit und Mama-Sein besser funktioniert als Festanstellung versus Mama-Sein?
Nein, also ich denke, es ist nicht einfach so sein, Gründerin und Mama. So, ich denke, als festangestellt hätte ich die Luxus gehabt, Elternzeit zu nehmen, hätte ich den Luxus gehabt, Wochenende zu machen, hätte ich den Luxus, Urlaub zu machen in dieser ganzen Phase. Also es ist schwerer, selbstständig zu sein und Mutter zu sein. Es ist besser, es ist schlechter. Das ist, ich denke, sehr abhängig von der Typ. Für mich war mein, ja, für mich, ich finde es besser, als angestellt zu sein. Aber das ist, ich denke, persönliches Geschmack. Aber viel schwerer. Also mein Sohn ist gerade 9 geworden. Und also, ja, wir waren tief in der Gründungsphase, nur zu zweit, noch, ja, diese 20-Stunden-Tage zu machen am Anfang, als er geboren ist. Und da habe ich einfach keine Zeit freigenommen. Also ich habe keine Elternzeit gehabt. Er ist am Samstag geboren, am Montag war ich schon beim Arbeiten. Also das ist einfach die Realität und das ist ja, das ist einfach wie es ist und das ist okay. Ja, hätte ich mir als auch nicht anderes gewünscht.
Ja, wenn es einen glücklich macht, ist es ja auch gut.
Ja, ganz genau. Und wie gesagt, also ich sehe diese Parallel zwischen Mutter zu sein und zu gründen. Also es ist wie sagen, ja, man hat schon eine Baby und dann darf man ein zweiteres nicht haben oder muss man sich entscheiden zwischen die eine Kind oder die andere, ist es einfach nicht so. Ich finde es etwas sehr, sehr schön, dass meine Mutter mir immer gesagt hat, für uns als Kinder, also meine Mutter war eine Mutter, hat uns, hat sich sein ganzes Leben für uns gegeben und sie hat mir immer gesagt, dass die Liebe sich nicht durchteilt, die Liebe multipliziert sich mit jedem Kind. Und ich finde das wunderschön. Und das für mich ist auch ein bisschen auch der Motto mit, ja, wie ich bin zwischen der Arbeit und meiner Familie. Also ich teile mich nicht auf. Es ist ja, zwei Sachen, die für mich wichtig sind und Teil von meinem Leben. Aber es ist nicht, dass ich stecke hier Energie und da Energie. Es ist alles eine. Und dadurch ist eigentlich, ja, geht's mir gut, geht's meiner Familie gut, geht's mein Business und mein Team gut. Und das ist alles dann, ja, das ist eigentlich schön.
Cool. Super. Das hast du sehr schön gesagt. Sehr schön. Natascha, viele Frauen, die wir kennen und uns selber ging es ja auch ähnlich, kommen in der Elternzeit doch sehr ans Nachdenken. Man hat ja auf einmal ein ganz anderes Leben, als man es vorher hatte, üblicherweise im Job. Vor allen Dingen, wenn man vorher in einer Festanstellung war und vielleicht auch die ein oder andere Dienstreise jede Woche hatte. Und ja, es ist ja schon auf einmal ein ganz anderes Setting. Und viele Frauen kommen ja dann doch ans Nachdenken, denken eben auch, wie du es vorhin sehr gut beschrieben hast, über das Thema Purpose nach, über das Thema Sinn. Was will ich in meinem Leben erreichen? Was soll vielleicht auch ein Fußabdruck sein, den ich hinterlassen kann für eine bessere Welt? Und ja, ich glaube, wir drei, wie wir hier sitzen, wir sind nicht die Einzigen, die über das Thema Gründen in der Elternzeit und Mompreneurship nachdenken. Ich glaube, das geistert bei ganz vielen Frauen im Kopf rum und man hat vielleicht auch mal die ein oder andere gute Idee. Was rätst du? Jetzt so ganz per se, es kommt natürlich auch immer klar auf das Why, How, What an, das ist selbstverständlich, aber was würdest du jemandem raten, die uns heute zuhört und die sagt, ja, genau das, ich habe eine Top-Idee und ich sitze jetzt hier und mein 3 Tage, 3 Monate, 3 Jahre altes Kind sitzt neben mir, liegt auf mir. Was soll die Frau machen? Was sind deine Tipps?
Also erstmal möchte ich sagen, dass ich verstehe komplett diese Phase, dass man durchgeht, wenn man ein Kind bekommen hat und dann sich ja sein Leben oder was man macht in Frage stellt. Ich denke, das passiert auch, weil wir lieben unsere Kinder und sagen eigentlich jede Momente, dass ich nicht verbringe mein Kind, sollte eigentlich gut benutzt sein, ja, weil jeder Moment ist ein wertvolles Moment und das, ich denke, wird uns noch klarer, als wir Mutter sind. Was würde ich raten? Also ich denke, es ist sehr wichtig, ob es Gründung oder nicht, weiß ich nicht. Ja, zu gründen ist nicht für jeder. Ich denke, das ist wichtig zu sagen. Es ist nicht der Weg raus von jedem Job, das man nicht mag. Ja, ist nicht für jeder, weil es braucht sehr, sehr viel. Es braucht eine bestimmte Art von Mensch. Also ist nicht für jeder. Aber ich denke, was ist wichtig, ist, diese Zeit am besten zu nutzen. Das ist der Zeit von Reflexion, wo man denkt, okay, was will ich? Was möchte ich machen mit meinem Leben? Und dann einmal das definiert ist, tatsächlich die Schritte zu machen. Also so, ich habe oft gesagt, in Gründung, es geht nicht um die Idee. Die Ideen hat, jeder haben Ideen, ja. Jeder in dieser Welt hat unterschiedliche Ideen und was könnte gemacht sein. Das Wichtige ist eigentlich in der Machen, also es aufzustehen und es zu machen. Und dafür muss eine wichtig sein. Es muss etwas, das richtig wichtig und man ein Herz hat. Also ob es ein Sinn ins Leben, ein Purpose, eine Mission oder es einfach etwas, das man richtig am Herz hat, es muss wichtig sein, weil es wird Energie kosten, ja, noch mehr, wenn man eine Mutter ist und man hat da ein kleines Kind, das die Nächte stört und die Aufmerksamkeit braucht. Aber wenn es einem wichtig, dann die Energie kommt von allein. Ja, so erstmal zu sehen, was will ich und ist mir das wichtig? Und wenn die Antwort ist ja, dann einfach aufzustehen und es einfach zu machen. Und ich habe es auch kurz auch erwähnt, ich denke auch, sich selber zuzutrauen, es zu machen. Also ich denke, das ist ein großes Problem, dass wir vielleicht ein bisschen mehr noch als Frauen haben als Männer, dieses Selbstvertrauen zu sagen, okay, das schaffe ich, mache ich und ich werde es schaffen. Ich weiß nicht wie, ich weiß nicht wann, ich weiß nicht wo, aber irgendwie werde ich es schaffen.
Ja, also ich kann dir da auch total beipflichten, denn eigentlich ist für mich auch so, dass das entscheidende Kriterium, einen Purpose zu haben und es einfach zu machen. Und ich muss auch ja an unsere Gründungsphase denken, liebe Isa, wo wir auch ganz, ganz viel gegrübelt haben und ganz, ganz viele Ideen haben. Und bis man tatsächlich an diesem Punkt ist, einfach zu machen, vergeht wahnsinnig viel Zeit. Und bei manchen Frauen verlaufen sich die Ideen dann auch manchmal im Sande. Also dieses Einfachmachen ist gar nicht so einfach, aber es ist so ein bisschen auch der Schlüssel zum Erfolg für mich.
Absolut, ich pflichte dir völlig bei. Execution is everything.
Ja. Und wenn wir mal so ein bisschen ja so an die Realität des selbstständigen Alltags denken, liebe Natascha, kannst du uns mal so einen Abriss zum Thema Arbeitszeiten denken oder so ein bisschen in Richtung Herausforderungen für eine Gründermama gehen? Was sind so aus deiner Perspektive die Key Challenges in dem Bereich?
Ich denke, es ist wichtig, sich gut zu organisieren, zu strukturieren, also einfach planen, weil ohne Plan passiert nichts. Also die große Herausforderung ist ein Zeitmanagement. Ja, also wir haben schon alleine als nur eine Mama nicht genug Zeit, um alles zu schaffen in dem Tag. Und dafür muss es kritisch angucken. Also wo investiere ich meine Zeit? Wo lohnt sich es? Und daraus ist auch okay zu sagen, okay, heute meine Zeit ist am besten investiert, die ganze Zeit mit meinen Kindern zu sein und ich mache nichts anderes. Aber diese bewusste Entscheidung so machen und dann entsprechend sich zu organisieren und zu sehen, wo bringt es einfach keinen Wert, ja, und wo es keinen Wert braucht, sich Unterstützung holen. Also ob es ja so Putzfrau zu suchen oder was immer, auszulagern die Sachen, dass man sagt, okay, das bringt mir eigentlich keinen Wert. Ich investiere meine Zeit, wo ich möchte eigentlich mehr fokussieren, was mir wichtig ist. Und dann ist entsprechend auch diszipliniert dabei bleiben, weil ich denke auch, das ist sehr wichtig, weil manchmal haben wir einen Plan und Sachen kommen dazwischen, diszipliniert dabei bleiben.
Ja, das Thema Zeitmanagement, das kennen wir und tatsächlich haben wir das auch schon in Gesprächen mit anderen Expertinnen immer wieder gehört. Das scheint ein sehr gutes Stichwort zu sein. Liebe Mamis da draußen, egal ob ihr gründet oder nicht, das Thema Zeitmanagement solltet ihr euch definitiv einmal ans Herz legen. Apropos Zeitmanagement, wir kommen langsam zum Ende unseres Podcasts. Es ist unfassbar spannend, Natascha. Wir könnten noch stundenlang weitersprechen, aber wir alle haben Kinder, wir alle haben Jobs, also kommen wir langsam zum Ende.
Ja, und wie ihr wisst, liebe Zuhörerinnen, haben wir am Ende unseres Podcasts immer unsere Kategorie 5 schnelle Fragen an und heute an die Mompreneur Natascha. Warum gründen so wenige Mütter?
Ich würde zurückgreifen, was ich habe schon gesagt, fehlendes Selbstvertrauen.
Was sollte die Politik gründenden Müttern bereitstellen?
Ich denke, die Politik macht schon genug. Also ich denke, vielleicht das mehr so thematisieren und dadurch auch mehr Frauen dazu so ermutigen, das zu machen.
Wie relevant ist Social Media für dein Business?
Sehr relevant, weil es ein Weg, um direkt mit unseren Endverbraucher zu sprechen und zu hören, was brauchen die.
Wie wichtig ist der Standort Berlin für deine Gründung? Skala 1 bis 10, bitte.
Also Berlin finde ich super. Ob es muss Berlin sein für eine Gründung, also für meine Gründung würde ich sagen, kann man 8, weil ich liebe Berlin und es ist einfach ein schönes Vibe hier.
Was ist dein Elefant im Raum beim Thema Gründen?
Ich denke, wir sprechen nicht genug über, was es heißt, auszugründen. Das ist nicht einfach. Das ist richtig eine Lebensentscheidung. Aber wenn diese Entscheidung getroffen ist, dass alle können das machen. Also einfach diese Wollen, richtig wollen und dahinter sein und machen. Ich denke, das ist es einfach, dieses so zu die Exekution zu kommen und sich das zuzutrauen.
Dankeschön, Natascha. Ja, das war's mit unserem Podcast mit Natascha. Und ihr lieben Zuhörerinnen, wie immer gilt, dass es sehr schön ist, wenn wir euch mit Infos und Inspiration und Denkansätzen supporten können. Wir möchten euch natürlich nicht alle bekehren, jetzt sofort in der Elternzeit etwas zu gründen oder eben danach. Aber wenn es euch soweit in eurem Gründungsprozess hilft, dann sind wir natürlich mega happy.
Ja, lasst uns gerne auf Insta wissen, ob euch die heutige Folge gefallen hat und welche Erfahrungen ihr zum Thema Gründen und vor allem Gründen als Frau und Mama gemacht habt. Was ist euer Elefant im Raum? Wir freuen uns natürlich auch über eine persönliche Kontaktaufnahme.
Und in diesem Sinne sagen wir herzlichen Dank fürs Zuhören und herzlichen Dank, liebe Natascha, und ganz herzliche Grüße nach Berlin.
Danke euch.
Alles bald. Vielen Dank.
Bis bald. Tschüss. Vielen Dank. Ciao.